SRF 1.
Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous mit diesen Mittagsthemen. Chinas Wirtschaft schrumpft. Und das ist gut so, sagt die chinesische Regierung. Und auch die Schweizer Wirtschaft. Lasst Ägyptens Präsidenten Morsi frei, verlangen die USA und die EU. Doch der Journalist in Kairo sagt,
das Militär und eine Regierung, die sich demokratisch gibt, ist natürlich viel, viel mehr im Sinne der USA als die Islamisten. Also die Krokodilstränen aus Amerika, da würde ich nicht so wahnsinnig viel drauf geben.
Und in Tunesien wächst die Nervosität bei der islamistischen Schwesterpartei Ennahda. Der Schweizer Rennstall Sauber ist gerettet. Die Russen steigen ins Formel-1-Cockpit. Und um 13 Uhr sagen wir «Bonjour Jean-Pierre Rocha». Diese Woche besuchen wir den Bergbauern und Schriftsteller im Jura. Vor über 40 Jahren verließ er die Stadt.
Ich habe Freiheit gebraucht. Das war einfach alles ein bisschen schmal für mich. Ich wollte unbedingt ein Naturleben, weil wegen dem habe ich als Hecht angefangen.
Das Rendezvous sagt «Bonjour les romans» um eins. Im Studio begrüßt sie Ivana Pribakovic und nun zum Nachrichtenüberblick. Bitte Bettina Studer.
Die Händler an den wichtigsten asiatischen Börsen haben die Zahlen zum chinesischen Wirtschaftswachstum positiv aufgenommen. Vor allem an den chinesischen Märkten stiegen die Aktienkurse. Am Morgen war bekannt geworden, dass das Bruttoinlandprodukt Chinas im zweiten Quartal des Jahres um 7,5% zugenommen hatte. Das ist zwar das tiefste Wachstum der chinesischen Wirtschaft seit 15 Jahren, der Anstieg lag aber im Rahmen der Erwartungen. Weil der gestürzte ägyptische Präsident Morsi noch immer nicht frei ist, ruft die Muslimbruderschaft ihre Anhänger zu weiteren Protesten auf. Auch die Gegner der Islamisten wollen heute wieder protestieren. Derweil öffnet am Morgen in Kairo die US-Botschaft erstmals seit 2 Wochen wieder ihre Türen. Sie war seit Beginn der Massenproteste gegen Morsi geschlossen. Auf der Sinai-Halbinsel gehen die Angriffe auf Armee und Polizei unterdessen weiter. Letzte Nacht feuerten Milizionäre eine Rakete auf einen Bus mit Arbeitern einer Zementfabrik. Die Bilanz: mindestens 2 Tote und 17 Verletzte. Der finanziell angeschlagene Formel-1-Rennstall von Peter Sauber hat Geldgeber gefunden. 3 staatliche russische Firmen steigen bei der Hinwiler Firma ein, wie Sauber mitteilt. Teil der Partnerschaft ist, dass der Russe Sergei Sirotkin in ein Förderprogramm aufgenommen wird. Er soll nächstes Jahr für Sauber in der Formel 1 fahren. Vergangene Woche war bekannt geworden, dass gegen den Rennstall Betreibungen in der Höhe von mindestens 1,2 Millionen Franken eingegangen sind. Eine Tierseuche bedroht im Baselbiet eine geschützte, seltene Krebsart. Im Fluss Lützel bei Laufen ist fast der gesamte Bestand an einheimischen Dohlenkrebsen verendet, wie die Behörden melden. Die Tiere hatten die Krebspest, eine Pilzerkrankung, die zum Beispiel durch andere Krebse oder ahnungslose Fischer übertragen wird. Für den Menschen ist die Krebspest ungefährlich. Die Behörden haben nun Maßnahmen ergriffen. So müssen beispielsweise die Fischer ihre Stiefel- und Angelruten desinfizieren. Der Bestand in der Lützel hatte landesweit Bedeutung, auch als Reservoir für Wiederansiedlungen. Er hatte keinen Flugausweis, begab sich trotzdem in die Luft und musste deshalb seinen Gleitschirm abgeben. Zu Recht befand nun das Bundesstrafgericht und wies eine Beschwerde des Mannes ab. Die Richter urteilten, der Mann habe zwar die Theorieprüfung absolviert, aber nie die praktische Gleitschirmprüfung. Selbstständige Flüge seien ihm somit nicht erlaubt gewesen, denn ein Lernflugausweis existiere nicht. Die Umweltorganisation Greenpeace ist meist nicht um publikumswirksame Aktionen verlegen, so auch heute Morgen. Auf Verladekränen ließen sich rund 30 Aktivisten ins französische Kernkraftwerk Tricastin befördern und projizierten, dort angekommen, einen riesigen Riss auf ein Reaktorgebäude. Und auf Transparenten bezeichneten sie das AKW als eines der gefährlichsten im Land. Die Sicherheitskräfte nahmen bisher 21 der Aktivisten fest. Bei anderen war das nicht so einfach, weil sie sich im Gelände angekettet hatten. Dominik Strauss-Kahn übernimmt gut 2 Jahre nach seinem Rücktritt als IWF-Chef ein neues Amt. Laut einer Mitteilung erhält er einen Sitz im Aufsichtsrat der russischen Regionalen Entwicklungsbank. Die Bank ist eine Tochterfirma des russischen Mineralölunternehmens Rosneft, das mehrheitlich dem Staat gehört. Rosneft ist, gemessen an der Produktion, der größte Ölkonzern der Welt. Vor der Küste Westafrikas werden immer mehr Schiffe von Piraten überfallen. Das zeigt der aktuelle Bericht des Internationalen Schifffahrtbüros. Demnach gab es im Golf von Guinea seit Anfang Jahr bereits 31 Zwischenfälle. Ganz anders ist die Situation vor der Küste Somalias im Osten Afrikas. Dort sank die Zahl der Piratenangriffe auf den tiefsten Stand seit 2006. Im ersten Halbjahr 2013 griffen die Piraten noch 8 Schiffe an. Vor der Küste Somalias bekämpft seit 2008 die EU-Mission Atalanta die Piraten. In Griechenland streiken ab heute Gemeinde- und Staatsangestellte 3 Tage lang gegen die geplanten Massenentlassungen. An verschiedenen Orten wird der Abfall nicht abgeholt. Am Mittwoch entscheidet das griechische Parlament darüber, ob bis Ende nächsten Jahres 15.000 Staatsangestellte entlassen werden sollen. Bei einem Ja zum Stellenabbau kann Griechenland damit rechnen, bis Ende Monat weitere 2,5 Milliarden Euro von den internationalen Geldgebern zu bekommen.
Sie hören Rendezvous. Das Reich der Mitte gerät aus seiner Mitte. Warum Chinas Wirtschaft schwächelt. Sauber ist gerettet dank den Russen. Wie sauber ist das für den Standort Hinwil?
Das entscheidende Werkzeug, der Windkanal, der steht in Hinwil und es macht keinen Sinn, den irgendwo anders hinzupflanzen.
Strahlendes Schweizer Trinkwasser, eine Realität.
Die Kraftwerke dürfen immer innerhalb von Grenzwerten Radioaktivität abgeben. Und das nervt mich natürlich schon seit Jahren.
Jetzt will der Bund etwas tun. In Ägypten geraten die Muslimbrüder immer mehr unter Druck. Nun sorgen sich die Islamisten auch in Tunesien um ihre Zukunft. Mehr zu diesen und anderen Themen nach Börse und Badewetter.
Die Daten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index steht bei 8.007 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu 1.2391 Franken gehandelt, der Dollar zu 95,15 Rappen. Das Wetter in der ganzen Schweiz bleibt es sonnig, im Norden steigen die Temperaturen auf rund 27 Grad und es bläst eine schwache bis mäßige Brise. Im Wallis und Tessin gibt es rund 30 Grad. Morgen Dienstag bleibt es oft sonnig bei 26 bis 30 Grad. Am Dienstagabend gibt es in den westlichen und südlichen Alpen lokale Gewitter. Am Mittwoch ist es in den Alpen gewitterhaft und auch im Flachland sind erste lokale Regengüsse möglich.
Chinas Wirtschaft der Superlative lässt nach. China wächst zwar noch, aber nicht mehr im zweistelligen Bereich. Noch 7,5% ist die Wirtschaft im zweiten Quartal gewachsen. Die Zahl, die europäische Länder freuen würde, ist für China ein Minusrekord. Ich fragte unseren Korrespondenten in Peking, Urs Morf, was bremst denn Chinas Wirtschaft?
Es sind 2 Gründe, wenn Sie so wollen, eigentlich die Natur. Das hat es noch nie gegeben, ein Land, das einfach ewig so rasant schnell weiter wächst, wie das in China in den letzten 2-3 Jahrzehnten der Fall war. Und das andere ist aber, dass im Moment die neue Regierung tatsächlich aktiv eingreift. Schon seit Monaten dreht sie die Kreditschraube nicht gerade zu, aber sie gibt keine neuen Kredite mehr, weil sie nicht will, dass unnötig weiterhin Geld in Industrien gebuttert wird, die bereits Überkapazitäten aufweisen und die tendenziell eben auch die Umwelt beschädigen.
Chinas Regierung will also plötzlich eine nachhaltigere Wirtschaft, will mehr tun für die Umwelt. Woher plötzlich diese Einsicht?
Nun, ganz so plötzlich kommt das nicht. Man will offiziell schon länger umstellen auf eine nachhaltigere Wirtschaft, weil man gesehen hat, dass das bisherige Wachstum eben auch die Umwelt unglaublich schädigt und das ist nicht mehr statthaft, das geht nicht mehr. Es gibt auch soziale Proteste dagegen. Es gibt viele eben Eigentumswohnungsbesitzer, die nicht möchten, dass jetzt neben ihrer neuen Wohnung eine Dreckschleuder hingebaut wird. Das andere ist, es gibt in diesen Industriebereichen schon Überkapazitäten und es hat wirklich einfach keinen Sinn mehr, gerade zum Beispiel in die Stahlproduktion, wo die Überkapazitäten gigantisch sind, oder in die Solarpanelproduktion, noch mehr staatliche Gelder reinzustecken, einfach nur um Wachstum zu haben.
Die Folge dieser neuen Wirtschaftsstrategie der Regierung ist weniger Wachstum. Wie groß ist das Risiko, das China damit eingeht?
Das Risiko besteht in der Tat. Es gibt irgendwie eine Untergrenze des Wachstums, wo dann nicht mehr genügend neue Arbeitsplätze geschaffen werden können für die jungen Chinesen, die auf den Arbeitsmarkt nachdrängen. Im Moment ist aber diese Grenze eindeutig nicht erreicht. Ein Problem ist aber da und das ist in den Städten selber. Es gibt jedes Jahr zwischen 6 und 7 Millionen Universitätsabsolventen. Die kommen zum Teil aus nicht besonders guten Universitäten und viele von diesen, die finden dann eigentlich keine Stellen oder auf jeden Fall keine Stellen, die ihnen behagen. Und da ist ein soziales Sprengpotenzial vorhanden. Man mag sich erinnern an 1989, diese Demokratiebewegung, das war eine Volksbewegung, es war nicht eine Studentenbewegung, aber sie war von den Studenten ausgegangen. Die Studenten sind in China potenziell explosiv.
China ist ein großer Faktor in der Weltwirtschaft. Welche Konsequenzen wird diese Strategie global haben?
Vorübergehend wird man sich Sorgen machen, weil eben man hat Angst, dass dieser Wirtschaftsmotor nun sich zu stark verlangsamt. Aber ich denke, auf mittelfristig und langfristig ist das sogar gut für die Weltwirtschaft, weil wenn eben Überkapazitäten abgebaut werden, dann drängen weniger Billigprodukte auf die Weltmärkte. Da können die örtlichen Industrien ihre Sachen selber wieder absetzen. Dazu kommt, die Chinesen werden ja, wenn das erfolgreich ist, diese Umstellung, werden reicher werden, werden mehr verdienen, werden mehr konsumieren, die werden in diesem Fall eben auch mehr importieren. Und es ist natürlich jetzt schon so, das sieht man bereits, dass so Billigproduktionssegmente zum Teil ausgelagert werden in noch ärmere Nachbarländer, also dass man vorläufig mal dort neue Arbeitsplätze auch schaffen kann, gerade in der Textilproduktion.
Sagt Urs Morf, unser Korrespondent in Peking. In China haben in den letzten Jahren auch viele Schweizer Firmen investiert, und zwar massiv. Sie exportieren ihre Produkte nach China oder sind sogar im Land selbst präsent. Was bedeutet das nun für die Schweizer Firmen vor Ort, wenn sich das Wirtschaftswachstum im Reich der Mitte abschwächt? Tobias Fessler ist dieser Frage nachgegangen.
Ko Teri mag ob solcher Zahlen der chinesischen Wirtschaft nicht von einer Wachstumsschwäche sprechen.
Es ist nach wie vor ein Wachstum von rund 7%. Und wenn dieses Wachstum jetzt etwas zurückgeht, ist das nicht gravierend für die meisten Schweizer Unternehmen.
Die neue Regierung investiert diesmal aber keine Milliarden, um das Wirtschaftswachstum in China künstlich hochzuhalten. Das stört den Präsidenten der Handelskammer Schweiz-China überhaupt nicht und macht ein Beispiel aus der Bauindustrie.
Man muss sich vorstellen, wenn beispielsweise das jährliche Wirtschaftswachstum 8% war, war das Wachstum im Baubereich jeweils das Doppelte. Das heißt, zwischen 16% und 18% jährliches Wachstum im Baubereich. Das hat Spuren hinterlassen und das kann nicht so 20 Jahre weitergehen.
Harry lebte selber während 6 Jahren in Shanghai und hat die rasante Entwicklung einer chinesischen Stadt hautnah miterlebt. China misst in anderen Dimensionen. Im vergangenen Jahr beispielsweise wurden fast 60% des weltweit gemischten Betons in chinesische Hochhäuser, Autobahnen, Flug- und Containerhäfen verbaut. Auch wenn China nun weniger stark wächst, der chinesische Markt bleibt für hiesige Unternehmen unumgänglich, erklärt Ko Teri.
Für viele Firmen gilt, wenn man keinen substanziellen Anteil hat am Binnenmarkt in China, hat man die Mengen nicht, die das Unternehmen wettbewerbsfähig machen, auch auf allen Exportmärkten der Welt.
Umso mehr, als die chinesische Wirtschaftspolitik derzeit darauf abzielt, den chinesischen Binnenmarkt weiter zu stärken.
Das heißt, wenn diese Unternehmungen nicht in China produzieren können, sind sie à la longue nicht mehr wettbewerbsfähig.
In der aktuellen leichten Verlangsamung des Wirtschaftswachstums im Reich der Mitte sieht Harry vor allem Chancen für Schweizer Firmen.
Es lässt vielleicht etwas mehr Zeit, mit diesem Wachstum kooperieren zu können. Weil es ist in der Tat eine sehr große Herausforderung für sehr viele Schweizer Unternehmungen, mit diesem sehr starken Wachstum überhaupt Schritt zu halten.
Denn alleine schon genügend qualifizierte Mitarbeiter zu finden, sei eine große Herausforderung, weiß der Leiter Marketing und Verkauf beim Luzerner Lift- und Rolltreppenkonzern Schindler aus eigener Erfahrung. Die Mitarbeiter in China müssten oft noch spezifisch geschult werden, bevor sie den gestellten Anforderungen im Beruf genügten. Geht die chinesische Wirtschaft nun etwas vom Gas, dürfte das für viele Schweizer Unternehmen eine durchaus willkommene Verschnaufpause sein.
Aufatmen also bei Sauber. Der Schweizer Formel-1-Rennstall hat nach finanziellen Turbulenzen neue Geldgeber gefunden. Sauber spannt mit drei russischen Organisationen zusammen. Damit sei die Zukunft des Unternehmens gesichert. Sportredaktor Reto Held.
Die Rettung des Schweizer Sauberteams kommt, wie seit einiger Zeit erwartet, aus Russland. Zwei Fonds aus Russland sowie das Nationale Institut für Luftfahrt sind die neuen potenten Partner für das Schweizer Sauberteam. Denn auf die Frage, ob Sauber mit der Kooperation mit den drei Organisationen aus Russland aus dem Schneider sei, sagt Hans-Peter Brack, Mediensprecher bei Sauber.
Ja, das kann man so sagen.
Das bedeutet, dass die neuen Geldgeber offenbar bereit sind, einen Betrag in zweistelliger Millionenhöhe in Sauber zu investieren. Und zwar jährlich. Damit hätte Sauber endlich einen großen Nachfolger für die Hauptsponsoren BMW oder Petronas gefunden. Und auch sonst ist das, was Sauber heute bekannt geben kann, sehr erfreulich aus Schweizer Sicht. Sauber bleibt in Schweizer Händen.
Beim jetzigen Deal, wie er gemacht wurde, hat sich an den Besitzverhältnissen von Sauber nichts geändert. Und es ist auch so, dass das aktuelle Management weiterhin das Sagen hat in Hinwil.
Damit scheint auch der Standort Hinwil mit seinen über 300 Mitarbeitern gesichert. Hans-Peter Brack, Mediensprecher von Sauber, sagt zu einem Umzug des Zentrums von Sauber nach Russland.
Das ist im Moment nicht geplant und es macht eigentlich von der Logik her keinen Sinn, denn das entscheidende Werkzeug, der Windkanal, der steht in Hinwil. Und es macht keinen Sinn, den irgendwo anders hinzupflanzen. Die Fabrik, wie sie hier besteht, ist eigentlich entspricht dem absolut modernsten Stand. Und von daher ist einfach keine Logik da, irgendetwas zu verschieben. Von daher ist damit nicht zu rechnen.
Der Deal bringt neben der finanziellen Sicherheit auch technische Perspektiven. Denn bei einer der Organisationen aus Russland handelt es sich um das Nationale Institut für Luftfahrt und Technologie. Hier profitiere Sauber vom Austausch von Know-how, schreibt das einzige Schweizer Formel-1-Team weiter. Im Gegenzug verkauft das Sauber-Team faktisch eines seiner beiden Cockpits, den russischen Investoren. 2014 wird Sergei Sirotkin als neue Paydriver im zweiten Sauber-Auto sitzen. Solche Paydriver, die es nicht in erster Linie aufgrund ihrer Fähigkeiten, sondern aufgrund ihrer wirtschaftlichen Potenz in die Formel 1 schaffen, gibt es in der besten Rennserie des Motorsports mittlerweile schon viele. Zudem wird sich Sauber für den neuen GP in Sochi und die Entwicklung einer neuen Fahrergeneration in Russland engagieren müssen. Dafür ist Sauber seine aktuellen Geldsorgen los und kann laut eigenen Angaben seine Wettbewerbsfähigkeit langfristig steigern, dank neuem Geld aus Russland.
Rendezvous, es ist 12:01. Alle gegen die Muslimbrüder, so scheint die Stimmung im Moment in Ägypten. Der abgesetzte Präsident und ehemaliges Mitglied der Muslimbrüder, Mohamed Mursi, ist weiterhin in Haft. Internationale Beobachter, darunter Amnesty International, sorgen sich, dass die islamistische Partei ungerecht behandelt wird. Gegen mehrere Anführer der Muslimbrüder hat die Armee Haftbefehle erlassen. Ich sprach darüber mit dem Korrespondenten der Süddeutschen Zeitung in Kairo, mit Thomas Avenarius, und fragte ihn, was wird den Anführer der Muslimbrüder vorgeworfen?
Da gibt es mehrere Vorwürfe von Seiten der Justiz. Schon vor dem Umsturz, vor mehreren Monaten, haben verschiedene Ägypter Verfahren gegen Mursi eingeleitet. Mursi und andere führenden Brüder waren zu Beginn der Revolution gegen Mubarak festgenommen worden und ins Gefängnis gesteckt worden und sind dann auf bisher unklare Weise befreit worden. Und Mursis Argument ist, ich bin zu Unrecht verhaftet worden und bin dann aus dem Gefängnis ausgebrochen. Und die Staatsanwaltschaft sagt einfach, er hat mit ausländischen Kräften, also mit Spionen zusammen, ein ägyptisches Gefängnis stürmen lassen und ist geflohen. Das ist jetzt, glaube ich, juristische Haarspalterei. Darüber muss ein Gericht entscheiden. Aber es kommen natürlich andere Vorwürfe dazu. Da wird Korruption dazu gehören. Die Muslimbrüder haben ein Jahr geherrscht. Und es war auch für Außenstehende erkennbar, dass sie versucht haben, wirtschaftliche Vorteile aus ihrer Herrschaft zu ziehen. Und es gibt natürlich Vorwürfe im Zusammenhang mit den vielen Toten bei den Protesten gegen Morsi, die ja auch ein Jahr lang angedauert haben, wo Menschen erschossen worden sind, wo Menschen gefoltert worden sind, wo Menschen inhaftiert und verschwunden sind. Und dafür muss sich die Führung der Muslimbrüderschaft natürlich verantworten.
In dieser Situation oder in diesem Umfeld steigt jetzt der Druck aus den USA und auch aus der EU, dass Mohamed Morsi freigelassen wird. Hört das jemand in Ägypten?
Also die Stimmung in Ägypten ist eine ganz, ganz andere. Die Stimmung in Ägypten ist auf der Seite derer, die den Putsch begrüßen, und es ist die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung, aber es ist nicht die ganze Bevölkerung, es sind vielleicht grob geschätzt 70%. Morsi gehört ins Gefängnis, so wie Mubarak. In Ägypten herrscht die Mentalität des Nullsummenspiels in der Politik. Der verloren hat, der kriegt auch die ganze Last zu tragen. Der Vorschlag der Europäer und der Amerikaner, Morsi freizulassen, der klingt aus der Sicht von Menschenrechtlern und von demokratisch gesinnten Kräften natürlich erstmal gut. Man muss aber auch die ägyptische Führung zu verstehen versuchen, was wäre denn, wenn Morsi jetzt in Ägypten freigelassen würde und auf der Straße rumlaufen würde und seine Anhänger wieder motivieren würde. Also es wird sehr schwer sein, meines Erachtens wäre es das Beste, sie würden Morsi ins Exil schicken, damit er fürs Erste von der Bildfläche verschwindet. Was die anderen Führer der Muslimbruderschaft angeht, ich glaube, es führt keinen Weg dran vorbei, diese Leute vor Gericht zu stellen.
Die USA sind ein wichtiger Geldgeber für Ägypten und umgekehrt für die USA ist Ägypten ein wichtiger strategischer Partner. Jetzt, wo der Botschafter der USA auf Besuch kommt, was wird von den Amerikanern erwartet in Ägypten?
Ach, wissen Sie, sagen wir doch mal ehrlich, die Amerikaner können im Nahen Osten nichts mehr richtig machen. Am Anfang dieses Jahr haben die Muslimbrüder als demokratische Kraft unterstützt. Das hat ihnen dann die Opposition vorgeworfen. Die Muslimbrüder werfen ihnen vor, die Amerikaner haben uns fallen lassen. Die Amerikaner können tun, was sie wollen, sie machen es immer falsch. Das Zweite, wo man ganz ehrlich sein muss, die Amerikaner sind über diesen Putsch, auch wenn sie das nach außen hin nicht sagen, am Ende natürlich nicht böse. Mit den Militärs arbeiten sie seit Jahrzehnten zusammen. Diese Leute kennen sie, die garantieren den Friedensvertrag mit Israel. Das Militär und eine Regierung, die sich demokratisch gibt und unter der Obhut des Militärs regiert, ist natürlich viel, viel mehr im Sinne der USA als die Islamisten, mit denen man versucht hat, sich irgendwie anzufreunden, weil es nicht anders ging. Also die Krokodilstränen aus Amerika, da würde ich nicht so wahnsinnig viel drauf geben. Und das, was aus Europa zu hören ist, vom deutschen Außenminister und von der EU, naja, also ich glaube, auch da sind am Ende so viele nicht böse darüber, über das, was passiert ist.
Sagt Thomas Avenarius in Kairo. Er schreibt für die Süddeutsche Zeitung. Was da mit den Muslimbrüdern geschieht in Ägypten, verfolgen nicht nur Europa oder die USA, sondern auch die Region um Ägypten. Besonders aufmerksam die islamistische Schwesterpartei in Tunesien, die Ennahda. Und bei der Ennahda wird man offenbar immer nervöser. Die Frage an unseren Tunesien-Kenner Beat Staufer: Was hat der Fraktionschef von Ennahda im tunesischen Parlament genau gesagt in seiner Rede auf einer Straße in aller Öffentlichkeit?
Sahbi Atik hat gesagt, wer die Legitimität in Tunesien mit Füßen tritt, der wird ebenfalls mit Füßen getreten. Und er hat angefügt, wer den Willen des Volkes in Ägypten oder in Tunesien zu töten wagt, der bezahlt dafür einen hohen Preis. Und dieser Preis könne darin bestehen, dass die Volksmassen selber entscheiden würden, was zu tun sei und dass eventuell Blut fließen könne.
Der Fraktionschef von Ennahda zieht also eine Parallele zwischen Ägypten und Tunesien. Die Ennahda scheint sich bedroht zu fühlen. Zu Recht?
Ja, die Ennahda ist auf jeden Fall in der Defensive und es gibt Anzeichen für eine große Nervosität in der Parteileitung. Ennahda ist konfrontiert mit einer großen Frustration in der Bevölkerung über die Preise, die sehr hoch sind, jetzt vor allem im Ramadan, im Fastenmonat. Es gibt viele Anzeichen dafür, dass die Regierung doch in vielen Bereichen inkompetent ist. Und angesichts dieser Lage und angesichts der Konstellation in Ägypten und der Türkei fühlt sich Ennahda offenbar wirklich jetzt sehr stark angegriffen und reagiert sehr nervös.
Was bezweckt denn Ennahda mit dieser Aussage, mit dieser Drohung?
Ennahda will darauf hinweisen, dass sie legitimerweise an der Regierung ist und dass ein Angriff auf die legitim gewählte Regierung eine Handlung gegen die Revolution wäre. Und in dem Sinn hat Ennahda auch gute Karten. Vorderhand ist die Legitimität in Tunesien doch ganz klar auf der Seite dieser Regierung und der verfassungsgebenden Versammlung.
Bis zu einem Blutbad, haben Sie gesagt. Das ist eine klare Drohung, sehr deutliche Worte. Wie sind die Reaktionen darauf in Tunesien bei der Bevölkerung?
Das säkulare Lager hat sehr empört reagiert. Ein ehemaliger Minister, Edi Bakush, hat gesagt, vor 400 Jahren sei das letzte Mal so eine Aussage gemacht worden, also ein Aufruf zur offenen Gewalt auf der Straße. Nicht einmal die Franzosen hätten so etwas gemacht. Es gibt in den Medien sehr viele harte Reaktionen. Es gibt aber auch Leute, die versuchen, das zu relativieren. Es ist in der Hitze des Gefechts geschehen. Dieser Abgeordnete ist bekannt für seine Zuspitzungen, für seine Bilder, die er verwendet. Ennahda hat sich aber bis jetzt hinter diesen Abgeordneten gestellt und hat ihn verteidigt.
Die Jasmin-Revolution ging seinerzeit von Tunesien in Richtung Ägypten. Kommen jetzt die Unruhen und die Gewalt von Ägypten nach Tunesien, also quasi aus umgekehrter Richtung? Was ist da Ihre Einschätzung?
Ich denke eher nicht. Tunesien hat doch einen anderen Weg gewählt. Die Legitimität der Regierung, der Übergangsregierung, ist eigentlich nicht bestritten. Ich denke, Tunesien ist besser aufgestellt. Aber es gibt einen großen Missmut in der Bevölkerung. Und wenn es nicht bald möglich ist, auch die Frage der Revolutionsligen zu klären, die kombiniert ist mit der Frage, ob man ehemalige politische Mitarbeiter und Gefolgsleute des Ben Ali-Regimes, ob die kategorisch ausgeschlossen sind. Wenn diese Fragen nicht bald geklärt werden, dann könnte sich die Lage in Tunesien einfach verschlechtern. Ich glaube aber nicht, dass ein Szenarium wie in Ägypten denkbar ist.
Sagt unser Experte für Nordafrika und den Islam, Beat Staufer, im Rendezvous. Erhöhte Radioaktivität im Bieler See. Diese Geschichte gibt seit gestern zu reden. Forscher haben im See erhöhte Messwerte registriert. Offen ist der Ursprung. Experten vermuten das AKW Mühleberg. Klar ist, Schweizer Atomkraftwerke geben Radioaktivität an die Gewässer ab. Was Umweltschützer stört, wird vom Gesetz toleriert und sei für die Gesundheit unbedenklich. Dennoch will der Bund jetzt das Messsystem verbessern. Inlandredaktor Raphael von Matt.
Jahr für Jahr geben die AKWs Radioaktivität an Flüsse wie die Aare und den Rhein ab. Das stört Jürg Joss von der atomkritischen Gruppe Focus Antiatom schon lange.
Die Kraftwerke dürfen immer innerhalb von Grenzwerten Radioaktivität abgeben. Und das nervt mich natürlich schon seit Jahren.
Doch das Gesetz lässt dies zu. Beim Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI heißt es auf Anfrage, es lasse sich nicht verhindern, dass die Atomkraftwerke beim Betrieb Radioaktivität in die Gewässer abgeben. Und weiter?
Die Abgabe erfolgt chargenweise. Das heißt, die radioaktiven Abwässer werden in Tanks gesammelt und anschließend kontrolliert in die Gewässer abgegeben.
Die Grenzwerte würden dabei immer eingehalten. Von den Schweizer Atomkraftwerken gibt Mühleberg mit Abstand am meisten Radioaktivität in die Gewässer ab. Das hängt auch mit dem Reaktortyp zusammen. Für Atomkritiker Jürg Joss gibt es sicherere und weniger sichere Reaktoren. Mühleberg sei wegen seines Siedewasserreaktors weniger sicher.
Der Siedewasserreaktor hat nur einen Kreislauf und der wird dann in der Aare auch gekühlt. Und das heißt dann auch, dass eben, wenn zum Beispiel bei einem Wärmetauscher ein Durchbruch ist, dann eben auch Radioaktivität in die Gewässer gelangen kann. Der Druckwasserreaktor, der hat zwei Kreise, ist somit vom Kühlwasser zweimal getrennt.
Das AKW Betznau hat dagegen einen Druckwasserreaktor. Früher wurden aber auch dort höhere Werte gemessen. Aber laut Bundesamt für Gesundheit haben die Betznau-Betreiber Massnahmen ergriffen und die Werte senken können. Der Bund misst die Radioaktivität in den Gewässern, etwa im Bieler See. Doch bis jetzt werden die aktuellen Messwerte nur einmal im Monat ausgewertet. Das sei zu wenig häufig, hat man beim Bund erkannt. Ein neues Messsystem soll die Daten sofort auswerten, wie Sibylle Estier vom Bundesamt für Gesundheit erklärt.
Wir wollen wirklich ein kontinuierliche und automatische Systeme. So können wir in einer Stunde reagieren, wenn etwas passiert.
Die neuen Sonden seien bestellt. Bis Ende 2014 soll das neue Messsystem in Betrieb sein.
Raphael von Matz. Gleich eins und da heißt es auf in die Romandie. Das ist unser Motto. Wir steigen gleich auf eine Pferdeweide im Jura, wo wir unseren nächsten Gast kennenlernen. Weil das Tagesgespräch im Sommerpause macht, besuchen wir spannende Persönlichkeiten in der Westschweiz. Doch zuerst noch die Schlagzeilen dieses Mittags und die hat Bettina Studer.
Chinas Wirtschaft wächst zwar noch immer, aber nicht mehr so rasant. Das Bruttoinlandprodukt legt im zweiten Quartal 2013 um 7,5% zu, so wenig wie seit 15 Jahren nicht mehr. Trotzdem reagierten die asiatischen Börsen positiv. Die Rettung kommt aus dem Osten. Der finanziell angeschlagene Formel-1-Rennstall von Peter Sauber hat Geldgeber gefunden. Drei staatliche russische Firmen steigen bei der Hinwiler Firma ein. Ein Pilz bringt den Tod. Im Baselbiet bedroht die Krebspest eine geschützte, seltene Krebsart. Im Fluss Lützel bei Laufen ist fast der gesamte Bestand an Dohlenkrebsen verendet. Die Behörden haben nun Maßnahmen ergriffen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.